geschlechterbasierte Gewalt und queerfeindliche Gewalt betrifft uns alle. Es ist kein isoliertes Phänomen, es ist kein Phänomen von schlechtem Benehmen, sondern sie ist Teil einer größeren Strategie, auch Demokratie zu untergraben. Und diese Phänomene werden in Zukunft drastisch zunehmen. Das zeigen schon die Zahlen der vergangenen Jahre. Action!
Yes.
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Carsten Bergmann und ich habe natürlich nicht die Show von Victoria übernommen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin Chefredakteur der Neuen Presse hier in Hannover und in 6 Episoden wollen wir gemeinsam mit euch auf kuriose Fälle in Hannover blicken. Wo wird hier gefaked? Was ist echt? Und vor allem, was bedeutet das jeden Tag für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Alle Infos für die gesamte Region bekommt ihr wie gewohnt in der News-App der Neuen Presse. Die ersten 4 Wochen zum Testen sind kostenlos. Lasst uns aber auch gerne über Instagram, Facebook oder X vernetzen. Die Adressen findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt kommt die Frau, die euch durch die Sendung führt. Die liebe Victoria Kraut.
Hallo, hallo. Viele von euch haben das online sicherlich schon mal erlebt. Da wird eine Politikerin in einem Video oder einem Meme so dargestellt, als ob sie total inkompetent sei. Das ist in aller Regel eine Form von geschlechtsspezifischem Hass und Desinformation. Und es wird höchste Zeit, dass wir mal drüber sprechen. Dieses Phänomen betrifft Frauen, aber auch nicht-binäre Personen und andere Menschen aus der LGBTQ+-Community. Über sie werden dann eben irreführende und falsche Informationen verbreitet. Interessant finde ich es auch, wenn durch Kampagnen versucht wird, diesen Diversity-Gedanken auszuhebeln, der gesetzlich verankert ist. Und das ist besonders auffällig in der Sommerzeit, finde ich, rund um die Christopher Street Days. Ja, dort, wo in vielen Städten mit Regenbogenflaggen und in teils pompösen Kostümen für Gleichberechtigung und sexuelle Vielfalt demonstriert wird. Nicht selten kommt es da zu gewalttätigen Übergriffen. In Hannover hat es da beispielsweise im vergangenen Jahr einen Fall gegeben, über den sich anschließend Leute in Kommentarspalten auch noch lustig gemacht haben. Wir wollen genau diesen Fall aufrollen. Dazu habe ich mit dem gesprochen, der attackiert wurde. Er heißt Jonas, ist Transmensch und erzählt, wie er Hate Speech im Alltag erlebt. Ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, hier in der Sendung zu sprechen. Das ist nicht unbedingt die Regel bei Opfern queerfeindlicher Gewalt. Zu Gast in der Sendung ist außerdem Johanna Stiel. Sie leitet die Social Media Redaktion bei der Neuen Presse und hat über diesen Vorfall aus dem vergangenen Jahr berichtet. Queerfeindliche Aussagen und Fake News sind nicht immer so offensichtlich. Woran können wir sie enttarnen und wie können wir sie entkräften? Das erklärt mein dritter Gast, Una Tietz, Fachreferentin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Es gibt viel zu besprechen, lasst uns also starten. Setz die Checkerbrille auf, los geht's.
Digga Fake.
Hallo Johanna, hallo Una. Ich freue mich, dass ihr in der Sendung seid. Herzlich willkommen bei Digga Fake.
Hallo.
Hi, ich freue mich auch dabei zu sein.
Call Me By Your Name, Sex Education oder All You Need, das sind Titel, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind Titel von Serien und Filmen, die in den vergangenen Jahren den queeren Themen mehr Sichtbarkeit gegeben haben. Allein wenn ich mir so Streamingdienste angucke, da habe ich den Eindruck, dass es da eine ganze Rubrik gibt, wo Transgender und Queer Stories gefeiert werden. Wenn wir jetzt aus dem Unterhaltungsbereich rausgehen auf die rechtliche Schiene, da gab es ja auch ein paar Meilensteine, die zeigen, wie die Akzeptanz gewachsen ist. Ja, beispielsweise das Ehe für alle Gesetz 2017 oder in diesem Jahr das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Auf der anderen Seite ist die öffentliche Ablehnung aber weiterhin zu spüren, ja, bei Meldungen wie beispielsweise Regenbogenflaggen nach Fußballspielen angezündet oder queerfeindliche Äußerungen an Schulwände geschmiert oder eben auch Übergriffe auf der Straße. Und diese Widersprüchlichkeit, die zeigt sich ja auch in Kommentarspalten. Von daher bin ich froh, dass ich da heute jemanden hier sitzen habe, die sich da gut auskennen. Johanna, mit dir fange ich aber mal an. Du bist die Leiterin der Social Media Redaktion bei der Neuen Presse. Meine Frage erstmal da so, queer oder schwul, lesbisch, das sind Reizwörter für mich auf jeden Fall, wo ich denke, die werden da auf jeden Fall diskutiert in den Kommentarspalten. Stimmt das denn?
Ja, absolut. Also Themen dieser Art bedürfen einer besonderen Sorgfalt beim Community Management, weil da gibt es immer sehr viel Resonanz.
Vorweg dann schon mal, du hast gesagt Community Management, das heißt, du checkst die Kommentare, ob die gewissen Richtlinien entsprechen, so Umgangsregeln, ne, Umgangsform. Was habt ihr denn da so für Standards, wenn es ums Kommentieren geht?
Genau, also wir checken jeden Kommentar, der zu uns kommt. Das mache auch nicht ich alleine, da steht ein ganzes Team hinter. Und grundsätzlich kann man sagen, alles, was strafrechtlich relevant ist, darf man sowieso nicht, nirgendwo, aber auch nicht bei uns kommentieren. Und das Häufigste, womit wir da zu tun haben, was wir eben auch wirklich löschen, sind irgendwie beleidigende, rassistische, fremdenfeindliche, queerfeindliche oder eben diskriminierende Kommentare jeglicher Art. Dazu gehören aber auch ganz andere Sachen, sowas wie Wahlwerbung erlauben wir nicht auf unseren Seiten und unseren Kanälen. Generell werbliche Sachen oder auch wenn jemand eben Sachen einfach immer nur wiederholt, dann löschen wir das eben auch. Also steht in unserer Netiquette drin. Da kann jeder genau nachgucken, was er denn jetzt schreiben darf und was nicht. Und wenn was gelöscht wurde, kann er da auch meistens nachlesen oder nachgucken, unter welchem Punkt das denn fällt.
Was sind denn so typische queere Themen, die ihr ausspielt auf euren Kanälen, wo es eben Handlungsbedarf gibt, da einzuschreiten beim Community Management?
Ich glaube, die typischen queer Themen, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt, bei uns gibt es die jedenfalls nicht. Wir haben eben ja unseren Schwerpunkt eben auf Lokaljournalismus, also alles, was in Hannover passiert und dazu gehört dann eben auch alles im Bereich Queerness, was dazu zählt. Und das kann von bis sein, also natürlich die ernsteren Themen, wenn es um Gewalt, Straftaten, Diskriminierung geht, aber genauso irgendwie Service-Content zu verschiedenen Anlaufstellen, Veranstaltungen und auf der anderen Seite eben auch Neuigkeiten, die in der Stadt sind und irgendwie auffallen. Also mir fällt da gerade das Beispiel ein, dass es in diesem Jahr kurz vorm CSD hat die Stadt auf den Straßen zwei Zebrastreifen sozusagen angebracht. Solche Sachen, über die wir eben auch berichten würden, wenn sie jetzt nicht für Queerness stehen würden, sondern auch für irgendwie alles andere, was eben auffällig ist.
Und wie schätzt du das jetzt ein? Werden diese Community-Richtlinien bei LGBTQ+-Themen häufiger gebrochen als bei anderen Themen?
Sowohl als auch. Man kann nicht sagen, dass es da besonders auffällig ist oder auffälliger als bei anderen Themen, wo Menschen oder marginalisierte Gruppen irgendwie betroffen sind. Also sprich, wir haben das bei Beiträgen, wo Leute einfach sehr rassistisch kommentieren, genauso eben wie bei Beiträgen, wo Leute sehr queerfeindlich kommentieren, natürlich deutlich, deutlich häufiger und in einem viel höheren Pensum als bei den Sachen, wo es nur um Stadtentwicklung geht, wo es irgendwie um Ratspolitik geht oder um wirklich die bunteren Lifestyle-Themen. So.
Ein Thema, was bei euch besonders heftig diskutiert wurde, das hast du mir in einem Vorgespräch eben auch schon erzählt, das sind die queerfeindlichen Übergriffe auf dem Christopher Street Day generell. Ja. Und im letzten Jahr, 2023, hat da eben ein Vorfall auch für besondere Aufmerksamkeit gesorgt, auch bundesweit. Johanna, du warst ja vor Ort als Reporterin im Einsatz im vergangenen Jahr, hast dort auch Live-Stories gepostet auf Social Media, warst generell eben unterwegs, um dort Content für Social Media zu produzieren. Erzähl mal, was ist da konkret passiert im vergangenen Jahr?
Also ich selber, genau, ich war vor Ort beim CSD. Wir haben auch von dort berichtet, haben aber eher die Veranstaltung an sich begleitet. Und dieser Übergriff, der ist eben erst tatsächlich im Nachgang rausgekommen. Also da war es so, das war auch erst auf dem Rückweg vom CSD, wurden eben ein junger Transmann und seine Begleitung angegriffen, auch körperlich angegriffen. Das war, wie gesagt, die wollten eben vom CSD zurückfahren, waren gerade am Hauptbahnhof, also gar nicht mehr am Veranstaltungsort selbst und wurden da von einer größeren Gruppe angegriffen und dann eben auch wirklich körperlich angegriffen, auf sie eingeschlagen und eben Jonas, um den es dann in dem konkreten Fall ging, der war damals 17 Jahre alt und der hatte, also er litt eben dadurch eben auch eine Schädelprallung und ein Schleudertrauma, also wirklich nicht ohne und nicht wenig. Genau, und die Gruppe von Tätern ist dann eben geflohen, also man hat sie dann nicht mehr ausfindig machen können. Es gibt Berichte, das hat die Polizei aber nicht bestätigt, dass es auch Videoaufnahmen von der Tat gibt, aber die wurden leider nicht ausfindig gemacht.
Wie hast du von den Übergriffen erfahren? Das war ja dann erst im Nachgang. Hm. War das durch Polizeimeldungen oder wie hast du davon erfahren?
Ja, es war, ich glaube, ein sowohl als auch, wenn ich mich recht entsinne. Also wir haben eher auch nochmal bei der Polizei nachgefragt, was denn da war, genau, und haben so ein bisschen gestochert, weil wir ja eben dann auch viel Feedback kriegen und wir kriegen auch eben dann von Leuten häufig Nachrichten mit, hey, da ist noch das und das passiert, und dann konnten wir natürlich auch nochmal gezielter auf die Polizeimeldung nachfragen und das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Also das war auch, glaube ich, nicht direkt am nächsten Tag, sondern es hat ein paar Tage gedauert, wo wir dann eben auch wieder skeptisch wurden, warum dauert denn das so lange, dass die Polizei das überhaupt bekannt gibt, und wir sind denen da so ein bisschen auf die Füße getreten, sag ich mal.
Gab es dann noch weitere Fälle, die bei der Polizei gemeldet wurden, als dieser eine Fall bekannt wurde?
Ja, tatsächlich. Also insgesamt gab es dann bei der Polizei in der Statistik einen Straftaten im mittleren zweistelligen Bereich und das eben nur bei dem CSD 2023.
Hm. Im Vergleich zu den anderen Jahren, ist das viel oder wenig?
Da kann ich dir jetzt tatsächlich gerade leider keine Daten zu sagen, gerade weil ja auch das Thema CSD immer wächst und es ja auch immer mehr Leute werden, die zu den Veranstaltungen gehen. Es wird ja immer populärer, entsprechend mehr Leute gehen auch hin. Ja.
Jetzt geht's natürlich um die Berichterstattung. Ihr habt erfahren, dass es diesen einen besonderen Übergriff gab. Wie seid ihr das Thema dann angegangen, um es auf Social Media zu verbreiten?
Also wir sehen unsere Themen ja erstmal mal ganzheitlich, nicht nur auf Social Media gedacht oder nur auf Zeitung gedacht. Das heißt, wir sind jetzt erstmal so angegangen, wie wir jedes andere Thema eigentlich auch angehen würden. Wir haben versucht, mit allen Seiten zu sprechen, wir haben recherchiert und das Thema eben auch nicht hängen lassen. Also im Prinzip haben wir da gar nicht viel anders gemacht, als wir sonst tun. Natürlich ist uns aber bewusst, dass es ein sehr viel sensibleres Thema ist als andere. Genau, aber wir haben im Nachgang dann eben sehr viel darüber berichtet. Wir haben mit dem Betroffenen selbst gesprochen, mit der Polizei, wie gesagt, öfter gesprochen, genau, und dann nochmal nachgefasst. Und ich glaube, in der Situation selber haben wir das getan, was wir eigentlich immer in Recherchen, Berichterstattung tun. In Bezug auf dieses Jahr, also 2024, haben wir natürlich im Voraus da ein bisschen den Fokus anders gelegt, haben uns natürlich darauf bezogen, das, was letztes Jahr war, kann das dieses Jahr wieder genauso passieren? Was ist dieses Jahr anders? Darauf haben wir natürlich auch in dem Moment, als das Event war, dann das besondere Augenmerk gelegt. Wie ist hier die Sicherheit? Wie sind die Strukturen? Sind die anders als letztes Jahr?
Und die Kommentare, waren die auch anders als im Vergleich zum letzten Jahr?
Das tatsächlich nicht, leider nicht. Also bei den Kommentaren ist es immer noch so, dass wir da wirklich mit großer Sorgfalt darauf achten müssen, sobald wir solche Themen posten. Und das machen wir tatsächlich auch bei, wie gesagt, so sensibleren Themen, gar nicht mal nur queere Themen, aber eben sensiblere, dass wir da direkt schon den Leuten, die das Community Management in dem Moment machen, sagen, Achtung, ne, hier bitte aufpassen, hier bitte genau kontrollieren und immer wieder gucken, weil sich das manchmal so schnell füllt, dass man gar nicht hinterherkommt.
Gibt's da schon Learnings, die ihr habt? Also wenn du sagst, Achtung, aufpassen, gibt's da bestimmte Formulierungen, wo du weißt, da musst du auf jeden Fall schon einschreiten?
Ja, genau. Also da gibt's immer wieder neue Sachen, glaube ich. Das verändert sich ja auch. Und auch die Leute, die kommentieren, werden natürlich irgendwie gewiefter, wenn es darum geht, was ist noch okay, was ist nicht okay.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, was gerade zum Beispiel ein großes Thema ist, sind GIFs in Kommentaren. Es ist ganz schwierig, weil das natürlich sehr viel Interpretationsspielraum bieten kann. Was löscht man davon, was lässt man stehen, aber natürlich die Sachen, die eindeutig sind, wo man sieht, dass da wird gerade etwas angedeutet, eine Straftat oder sonst was angedeutet, was sich direkt auf die Teilnehmenden da vom CSD beziehen soll, dann wird es gelöscht, aber bei anderen Sachen ist es eben dann nicht so einfach. Aber da entstehen immer wieder neue Mechanismen und wir haben natürlich auch Wörter, die schon bei uns direkt im System vorgelegt sind, dass die gefiltert werden oder dass die eben ganz oben angezeigt werden, dass sie als erstes überprüft werden. Ja.
Okay. Ja, lasst uns hier eine weitere Expertin sprechen zum Thema. Una, du bist schon seit 3 Jahren in der Amadeo-Antonio-Stiftung, bist Monitoring-Expertin und leitest den Bereich Faktenstark. Eigentlich, das hast du im Vorgespräch mir auch erzählt, deine ganze Biografie ist durchzogen von den Queer-Themen. Kannst du das vielleicht unseren Hörern mal gleich ein bisschen näher beschreiben? Was meinst du damit?
Achso, ja, um ein bisschen Kontext zu meiner persönlichen Entwicklung zu bieten. Also ich bin selbst eine migrantisierte Frau. Ich bin quasi Migra erster Generation, bin mit 19 nach Deutschland gekommen und auch Teil einer nicht hegemonial heterosexuellen Subkultur. Ich bezeichne mich selbst als queer und habe in verschiedenen Kontexten, auch in feministischen Projekten mitgewirkt, zum Beispiel bei Pinkstings als Redaktionsleitung, mittlerweile bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo ich das Projekt Faktenstark leite. Und mein persönliches Engagement war schon immer, also mir war immer dran gelegen, quasi migrantisierten, aber auch marginalisierten Menschen eine Stimme zu geben und diese auch in irgendeiner Form zu amplifizieren.
Aus deiner persönlichen und beruflichen Perspektive jetzt heraus, haben denn Diskriminierungen und Anfeindungen gegen diese Gruppen in der LGBTQ-Community zugenommen tatsächlich oder ist das nur eine Wahrnehmung?
Ja, tatsächlich ist es nicht nur eine Wahrnehmung, sondern eine bittere Realität. Wenn man sich die Statistiken anguckt zu politisch motivierter Hasskriminalität, aber insbesondere zu dem Unterpunkt sexuelle Orientierung oder geschlechterbezogene Diversität, haben sich die Angriffe auf insbesondere Queer- und Transpersonen verdoppelt.
Also die zur Anzeige gebracht wurden.
Die zur Anzeige gebracht werden. Dazu werde ich jetzt noch gleich was sagen. Ne? Von 22 hatten wir 1005 Fälle und 23 haben wir 1499. Mittlerweile sind wir irgendwo bei knapp 2000 angekommen. Das sind allerdings nur die Zahlen, die auch zur Anzeige gebracht werden. Geschätzt wird, dass wir eine Dunkelziffer von ungefähr 90% haben an Übergriffen, die überhaupt nicht zur Anzeige gebracht werden, weil die Menschen eingeschüchtert sind, weil ihnen das Vertrauen in Institutionen fehlt oder weil sie auch überfordert sind und nicht wissen, wo sie sich damit melden, wo sie sich damit wenden können. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, damit es ganz sichtbar wird, also täglich finden mehr als 2 Übergriffe statt in Deutschland. Im Online-Bereich, wenn man sich so ein bisschen statistisch umguckt, beim Berliner Monitoring-Bericht, die verzeichnen wiederum einen sehr starken Anstieg in den sozialen Medien, im Bereich Transfeindlichkeit. In der Befragung wurden dann stichprobenartig auch Transmenschen befragt und 62% der befragten Transmenschen haben gesagt, dass sie schon quasi Opfer sexualisierter Gewalt oder entsprechender Angriffe waren. Und wenn man das nochmal sich vertiefend anguckt, zum Beispiel HateAid ist auch eine Institution, mit der wir zusammenarbeiten, wo Fälle dann gemeldet werden, die auch gerichtlich geahndet werden. Die haben dann auch insbesondere bei im Bereich Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit Zunahmen. Sie verzeichnen 2 Fälle pro Woche und haben jetzt allein in 22 53 verschiedene Fälle von transfeindliche Fälle vor Gericht gebracht, 26, die homofeindlich sind und 19 weitere, die im größten Bereich von Queerfeindlichkeit fallen. Also ja, es ist dramatisch.
Du arbeitest auch selbst an Berichten mit, die ja solche Themen eben einfangen. Woran genau ist denn solche Hate Speech oder geschlechtsbasierte Desinformation, also die sich nicht nur gegen Frauen richtet oder Männer, sondern auch gegen solche kleineren Gruppen wie aus der LGBTQ+-Community. Woran genau kann man denn solche Hassrede erkennen als normaler Internetnutzer und normale Internetnutzerin?
Komplexe Frage. Für mich als Expertin ist es halt relativ einfach zu sichten. Gleichzeitig kann ich anerkennen, dass es ein bisschen schwierig ist, als Laie sich da Orientierung zu verschaffen. Es gibt bestimmte Anhaltspunkte, also die Verwendung von spezifischen Hashtags, zum Beispiel zum Stolzmonat oder bestimmte sogenannte Slurs oder despektierliche Kommentare, die Personen markieren, die belustigend sind, die Verwendung von Humor und Satire, die Verwendung von bestimmten Memes, also lustigen, vermeintlich lustigen Bildchen, oder aber auch Sounds und Bildmetaphern sind so erste Anhaltspunkte, dass etwas nicht stimmt. Und man merkt es oft im Unterton, dass da auf jeden Fall nichts Wohlwollendes konzipiert wird. Aber tatsächlich ist es im queerfeindlichen Bereich oft so oder meistens so, dass Personen verletzt werden, dass sie gedeadnamed werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel Namen von queeren Personen öffentlich gemacht werden, ihr früheres Geschlecht irgendwie geoutcalled wird, sie mit einem falschen Namen angesprochen werden, sie bewusst ridikulisiert werden und so weiter. Also es ist eine unendliche Liste. Und
gibt's da irgendwo ja eine Einsicht über diese Liste?
Es gibt verschiedene, also verschiedene Berichte. Man muss einfach nur auf Google queerfeindliche Strategien eingeben und da werden in den ersten 7 Suchergebnissen schon erste Dokumentationen sichtbar. Also sowohl diese Strategien kenntlich machen, aber die auch über die Milieus sprechen, aus denen sie produziert sind. Also falls ihr einen starken Magen habt, könnt ihr gerne googeln, aber auch da starke Triggerwarnung. Also das ist keine leichte Kost.
Die Inhalte, die dann verbreitet werden, dahinter liegen ja auch Botschaften oder Erzählungen oder anders gesagt auch Narrative. Da würde mich mal interessieren, was sind denn so typische Narrative, die es da gibt?
Also, um zu den Narrativen zu kommen, wollte ich erstmal über die zugrunde liegende Ideologie sprechen. Also das, was dem Ganzen so als Unterbau dient, ist die Sicht, dass unsere Welt quasi, also der Wunsch von antidemokratischen Akteurinnen, ist es, die Welt in Schwarz und Weiß zu rezipieren, als hegemoniales System, das quasi binär gedacht ist, männlich, weiblich und dazwischen gibt es nichts. Es gibt den starken Wunsch nach einer vermeintlichen Retraditionalisierung des Abendlandes, das eben LGBTQIA+-Menschen, feministische Menschen und so weiter komplett ausschließt und zurückkehrt zu einem hierarchischen Modell von männlich dominiert beziehungsweise von einer patriarchalen Struktur. Frau unterliegt Mann und sowieso queere Menschen gibt es in diesem Weltbild nicht. Die Idee ist dabei, jegliche Form von Diversität, von Pluralität und von demokratischem Miteinander komplett auszulöschen und zu diesem stark hierarchisierten System zurückzukehren. Und darauf bauen sich halt unendlich viele Narrative auf. Aber ich würde sagen, die Narrative schlechthin in dem Bereich Queerfeindlichkeit orientieren sich daran, dass queere Menschen als etwas Anormales, als etwas Fremdes wahrgenommen werden, das quasi kulturfern ist oder nicht zu unserer vermeintlichen deutschen Tradition gehört, was auch immer das ist, und dass sie entsprechend als solches bekämpft werden, beziehungsweise dass queere Menschen öffentlich bedroht werden und markiert werden, um eben diese Retraditionalisierung des Abendlandes zurückzuführen. Und zu den großen Narrativen gehört dann die Unterstellung, queere Menschen würden Kinder quasi missbrauchen, queere Menschen würden dann zu einer vermeintlichen Frühsexualisierung von Kindern führen, beziehungsweise läuft immer so diese niedrigschwellige Unterstellung von sexualisierter Gewalt, die von queeren Menschen auf Kindern ausgelebt wird, mit, beziehungsweise ein anderes großes Narrativ, es ist ja das andere, es ist nicht normal, und das Nicht-Normale wird dann von Antidemokratinnen als degeneriert dargestellt und markiert, um es als Hassobjekt zu fixieren.
Mhm. Da frage ich mich jetzt, was ist daran konkret falsch und irreführend? Das könnte man ja jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer auch gleich nutzen, wenn man jetzt in Kommentarspalten auf solche falschen Erzählungen, sage ich mal, trifft, um da zu kontern. Mit welchen Fakten kann man denn da kontern?
Also ich würde erstmal unterteilen zwischen ideologisierten Menschen, also Leute wie zum Beispiel organisierte Trolle, Rechtsextreme, die haben ein gesichertes Weltbild. Da braucht man auch nicht mehr mit Fakten kontern. Das ist gegessen. Die wollen einen nur in eine Diskussion einspannen und quasi auf andere Gefilde führen. Es geht aber um die unsichtbaren Dritten, um die verunsicherten Menschen, die jetzt vielleicht keine Ahnung haben und die sich quasi ihre Meinung noch bilden. Und der Konter sollte immer dahingehend hineinwirken, dass unseren gesellschaftlichen Diskurs zu stärken und dass wir diese Grenze des Sagbaren nicht weiter verschieben ins Antidemokratische oder ins Queerfeindliche. Das heißt, wenn intervenieren, dann immer quasi nicht mit dem vermeintlichen Rechtsextremen diskutieren, sondern eben an diese stillen Mitleser appellieren und dann markieren, hey, was diese Person hier kommentiert, ist grundweg falsch, weil, und dann kann man entsprechend Fakten nochmal nennen. Gleichzeitig würde ich davon absehen, bestimmten Sockenpuppen-Accounts oder bestimmten Trollen Reichweite zu geben. Ich würde eher darauf setzen, positive Beiträge zu bestärken und die zu unterstützen.
Konkret zu diesen Narrativen, die du hast jetzt zwei dir rausgepickt, ne? Ich kann die gerade gar nicht mehr rekapitulieren. Aber mich würde da interessieren, könntest du da vielleicht nochmal sagen, was man da trotzdem da für Fakten entgegenschleudern kann? Also zum Beispiel irgendeine Statistik posten, sowas.
Also ich würde eher anders anfangen und generell Anfeindungen tatsächlich als Anfeindungen markieren und Leuten einfach ein Bewusstsein dafür geben oder zu einem Bewusstsein verhelfen, dass es sich eben um eine queerfeindliche Attacke handelt und das ein Teil einer Strategie ist. Und dann ist es relativ egal, über welches Narrativ wir im Einzelnen sprechen. Wir wenden dann eher Pre-Bunking-Tools ein. Also wir versuchen quasi die Medienkompetenz und die Informationskompetenz des Publikums zu steigern, indem wir halt zum Beispiel darauf eingehen, hey, bei diesem Kommentar handelt es um eine queerfeindliche Attacke, die zum Beispiel mit einem Whataboutismus arbeitet oder die ein Fehlargument benutzt oder die eine Lüge oder eine Desinformation verbreitet. Also es ist viel einfacher und viel effektiver für Leute, die kommentieren, einfach den Mechanismus dahinter zu beleuchten, als jedes einzelne Narrativ im Einzelnen zu entschlüsseln, weil es super aufwendig ist, immer zu recherchieren, was ist das jetzt, was bedeutet das, wie verstehe ich das. Nee, einfach immer wieder markieren, worum es eigentlich hier geht. Das hilft dann zum Beispiel anderen Mitlesenden, sich Orientierung zu verschaffen.
Digger Fake.
Ich würde euch jetzt gerne noch einen dritten Gast vorstellen, und zwar jemanden, der war hier schon im Gespräch. Und zwar ist das der Jonas, der im vergangenen Jahr beim Christopher Street Day in Hannover körperlich angegriffen wurde und das dann angezeigt hatte. Ich habe mit Jonas im Vorfeld der Sendung gesprochen. Er war in diesem Jahr in Hannover auch wieder am Start, um klare Kante zu zeigen. Insgesamt 2 Fragen habe ich ihm gestellt. Und die erste war, ich wollte wissen, wie er Hate Speech und Fake News über die LGBTQ+-Community erlebt. Das hat er geantwortet.
Ja, also Hate Speech bekommt man ja auch sehr viel über Social Media mit, und da ich da relativ gut unterwegs bin, kriege ich das darüber viel mit, aber halt auch in der also so draußen auf der Straße oder so. Und zum Thema Fake News, ich glaube halt, dass diese Hate Speech wegen bestimmten Fake News passiert, die auf Basis, dass man alle in eine Schublade steckt, passiert. Also Leute, die sich übertriebenermaßen als Tiere identifizieren, werden mit in diese LGBTQ-Bubble gesteckt, wodurch andere Leute dann diesen Hate abkriegen, weil es heißt dann, ja, okay, du gehörst zu LGBTQ, also bist du auch einer von diesen Tiermenschen.
Tiermenschen?
Ja, es gibt Leute, die sagen, sie identifizieren sich als Fuchs und sind als Fuchs dann 3 Monate alt oder so.
Das ist sowas wie aus dieser Cosplay-Community?
Ja.
Sowas ähnliches? Okay.
Also mir ist auch schon passiert, dass ich auf dem CSD, also uns kam halt Homophobe entgegen auf dem CSD, und die haben halt gesehen, dass wir zu LGBTQ gehören, und dann hieß es so, ja, bist du einer von diesen Puppies? Und Puppies sind halt so Hundemenschen, also auch Leute, die Hunde cosplayen. Und ich war so, nee, eigentlich nicht, nur weil ich zu LGBTQ gehöre, bin ich jetzt nicht unbedingt einer von den Puppies, und ich unterstütze die auch nicht wirklich, also.
Ich fand das relativ spannend, weil das habe ich irgendwie zum ersten Mal gehört. Una, kannst du kurz erklären, was hat es mit diesen Tiermenschen auf sich?
Ja, ich würde da nicht von Tiermenschen sprechen, weil das irgendwie irreführend ist, sondern ich würde ganz klar von der Furry-Community sprechen. Kurz für die Zuschauerinnen, Furries sind Teil einer Community, die quasi sich mit entsprechenden aus Anime oder aus Comics angelehnten Kostümen anziehen, die an Tiere erinnern. Es müssen aber nicht ausschließlich Tiere sein. Es können auch Fantasiewesen sein, Drachen, etc. Und es gibt unglaublich viele Vorurteile gegenüber Furries, die quasi oft missverstanden werden als Triebtäter, die missverstanden werden als Perverse oder als Menschen, die im Tierkostüm ihr Unwesen treiben. Ich glaube, es gibt sehr wenig Wissen und sehr wenig Transparenz diesbezüglich, was Furries eigentlich sind. Und man sieht es jetzt auch aus dem Kommentar von Jonas. Ich verlange halt von Jonas auch nicht, dass er in dem Fall dieses Wissen hat, aber es werden da einfach Sachverhalte vermischt. Ne? Also Furries gehören nicht unbedingt zur LGBT Community. Natürlich gibt es queere Furries, natürlich gibt es Menschen, die dazugehören, aber es sind so unterschiedliche Szenen, die vermischt werden, um quasi die Gewalthemmschwelle gegenüber beiden Communities zu senken und um Leute dahin zu bekommen, dass sie beide Communities gleich stark hassen. Und dieses Missverständnis muss auch ausgeräumt werden, indem man zum Beispiel sich Informationen über diese Community herholt und ein Verständnis dafür aufbaut. Gleichzeitig kann ich auch anerkennen, dass es eine Nische ist und dass Leute jetzt nicht die, dass es vielen Leuten einfach neu ist.
Okay, danke Una für die kurze Einordnung. Ich habe euch ja gesagt, ich habe Jonas 2 Fragen gestellt, und bei der zweiten wollte ich wissen, was ist denn seine Meinung? Was soll sich auf Social Media ändern, damit weniger Hate Speech und Fake News verbreitet werden?
Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Gegenrede oder halt generell, dass man uns einfach leben lässt, wie wir halt sind. Und bezüglich anderer Maßnahmen, das Problem ist, ich bin auf einer eigentlich recht gut aufgeklärten queeren Schule. Also wir haben auch eine AG Vielfalt und wir haben auch LGBTQ-Flaggen und sonst was in der Schule zu hängen. Und trotzdem bringt es nichts. Wenn Leute der festen Überzeugung sind, ja, okay, ich bin jetzt homophob, dann wird halt, egal wie gut wir aufklären, das leider nichts bringen. Die werden halt bei ihrer Meinung bleiben. Oder es wird halt meistens, also meine Erfahrung ist, wenn sich Leute eingemischt haben, dann ist es dann noch schlimmer wurde. Deswegen weiß ich nicht so, ob so Bildungsmaßnahmen so viel bringen würden.
Woher glaubst du denn, kommt diese hasserfüllten Einstellungen?
Viele sagen, es liegt an ihrer Religion. Manche sagen, wir sind psychisch krank. Wir werden halt einfach nicht ernst genommen, ist die Sache. Ich verstehe auch nicht ganz, was das Problem an uns ist. Aber ja.
Was Jonas hier erzählt, dass Bildungsangebote wenig bringen, das denke ich mir auch manchmal in meiner eigenen Sparte. Es ist ja wissenschaftlich auch schon nachgewiesen, dass Fake News länger im Gedächtnis bleiben als die Korrektur und die Richtigstellung. Und da frage ich mich auch manchmal, was bringt eigentlich mein Job hier? Jonas hat hier aber noch etwas anderes gesagt und da möchte ich gerne anknüpfen dran. Er wünscht sich mehr Gegenrede und das bringt mich jetzt zum letzten Teil unserer Sendung. Una, was kann denn jeder Einzelne von uns tun gegen genderbasierte Fake News und Hate Speech? Öffne doch mal bitte deinen Erste-Hilfe-Kasten für uns.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich sehr komplex und ich würde das jetzt auch nicht ausschließlich aufs Individuum verlagern, sondern es ist ein Strukturproblem, das wir gesamtgesellschaftlich auch betrachten und nach Lösungen suchen müssen. Aber um die Frage jetzt vielleicht ein bisschen zu konkretisieren in Richtung, was können Einzelne dagegen oder dafür tun, damit es abnimmt, würde ich erstmal vorschlagen, als ganz erste Intervention, wenn man Betroffene von Gewalt ist, gibt es Meldestellen, sowas wie HateAid, wo man diese Übergriffe auch melden kann. Die Statistiken sind auch wichtig und auch bitte bei der Polizei melden. Ich kann diesen Appell nicht stark genug unterstreichen. Selbst wenn man desillusioniert ist, zählt es trotzdem für die Statistik und die Sicherheit lernt auch natürlich dazu. Darüber hinaus, wenn diese Kommentare zum Beispiel im inneren Kreis der Familie oder auf WhatsApp stattfinden. Holt euch gerne Leute dazu, die euch unterstützen, damit ihr selbst nicht mehr diese Kommentare durchlesen müsst. Entzieht euch aus der Konversation und versucht ein bisschen Distanz zu schaffen. Wenn es darum geht, Desinformation oder die sogenannten Fake News zu entkräften, hilft natürlich ein doppelter Quellcheck beziehungsweise Bilder rückwärts suchen und Video rückwärts suchen. Hier der Tipp einfach mal auf Google entsprechende Fotos eingeben oder auch Videos und die nochmal auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Darüber hinaus würde ich jetzt noch einen Blick wagen auf das, was Zivilgesellschaft leisten kann. Wir brauchen halt eine vermehrte Unterstützung von Projekten, insbesondere in strukturschwache Regionen, in denen es eben keine Meldestellen gibt, in denen es dann keine betroffenen Unterstützungen gibt. Und da wäre nochmal der Appell an die Politik ganz groß. Geschlechterbasierte Gewalt und queerfeindliche Gewalt betrifft uns alle. Es ist kein isoliertes Phänomen. Es ist kein Phänomen von schlechtem Benehmen, sondern sie ist Teil einer größeren Strategie, auch Demokratie zu untergraben. Und diese Phänomene werden in Zukunft drastisch zunehmen. Das zeigen schon die Zahlen der vergangenen Jahre. Und vielleicht als letzten Tipp für die eigene Psychohygiene. Leute, die betroffen sind, sollten jetzt nicht unbedingt mit Empathie reagieren und in Debatten gehen, sondern sich gerne daraus zurückziehen. Große Empfehlung, bei Trollangriffen muss man nicht mitdiskutieren, weil diese affektive Art der Kommunikation, das hilft den Trolls. Die wollen natürlich auch vom Leid anderer Menschen profitieren. und sucht euch den Schutz. Vergesst nicht, diese auf Ressourcen zuzugehen. Screenshots von all den Übergriffen machen und beim Screenshot auch darauf achten, dass quasi Nutzerdatum und der ganze Kontext wiedergegeben wird, damit es auch rechtlich relevant ist. So, das sind so sehr schnelle Tipps.
Ja, wow, vielen Dank. Das hast du super zusammengefasst eben. Johanna, aus deiner Sicht kannst du noch Tipps geben, aus deiner Social-Media-Redakteurinnen-Sicht?
Ja, genau. Ich sehe das ja dann immer ein bisschen dann von der anderen Seite. Deshalb so für so KonsumentInnen von Social Media. Mein Lieblingssatz ist eigentlich immer, Aufmerksamkeit schafft Reichweite. Also wirklich aufpassen und darauf achten, was man konsumiert. Seien es jetzt die Inhalte an sich oder eben die Kommentarspalten. Beides sorgt dafür, dass der Beitrag gepusht wird und dass die Kommentare gepusht werden. Also am besten das wirklich konsequent wegblocken, ausblenden lassen, nicht zu lange drauf gucken. Wir alle wissen, wie der Algorithmus funktioniert, grob. Wenn, genau, das, was Una auch gerade sagte, ne, also wenn, reagieren dann nur da, wo es auch wirklich noch eine inhaltlich fundierte und faktenfundierte Diskussion zulässt, wo man vielleicht merkt, da ist noch ein bisschen Unsicherheit, wo man die Leute abholen kann, aber auf keinen Fall irgendwo einsteigen, wo es wirklich nur beleidigend, hetzend oder sonst irgendwas ist, bewirkt leider nur das Gegenteil, auch wenn man da wirklich versucht ist, und ich kenne das auch, dagegen zu reden. Und damit einhergehend auch bin ich auch großer Fan davon, wirklich alles großflächig zur Anzeige zu bringen. Das geht Gott sei Dank auch ziemlich einfach mittlerweile über die Online-Wachen. Aber auch als niedrigschwelligerer Tipp noch, dass an die Creator rantreten, also auch denen Bescheid geben, hey, was passiert denn da gerade in deiner Kommentarspalte? Und dann ist es egal, ob es Privatpersonen sind oder ob es Medienunternehmen sind oder Firmen, aber denen wirklich Nachrichten schreiben und sagen, checkt mal bitte eure Kommentare da und da, das ist deren Verantwortung.
Ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch einen Tipp, und zwar, wir sollten immer darauf achten, dass es stille Mitlesende gibt und entsprechend auch reagieren. Natürlich, wenn es ausfallend wird, man sollte meiner Meinung nach dort einschreiten, wo es noch möglich ist, wie Johanna das eben auch gesagt hat, wo es noch auf so einer Sachebene irgendwie einen Austausch gibt und dort auch darauf achten, ne, dass man nicht selbst falsche Informationen in Umlauf bringt. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass es Missinformation ist, die man da gerade vielleicht versucht, als Konter mit in die Argumentation einzubringen, immer darauf achten, das dann auch zu korrigieren, wenn man sich dem Fehler bewusst ist, weil es eben diese stillen Mitlesenden gibt. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich sehr, dass ihr in der Sendung wart.
Ja, danke schön.
Vielen Dank für die Einladung und ja, und für die Zeit. Danke.
Das war Digga Fake mit Johanna Stiel von der Neuen Presse und Una Tietz von der Amadeo Antonio Stiftung. Wie hat's euch gefallen? Was nehmt ihr mit aus der Sendung? Schreibt mir gerne eure Meinung über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon und checkt auch gerne die Shownotes für weiteren Lesestoff. Danke an die Neue Presse für die tolle Kooperation und ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und bis zum nächsten Mal. Ciao!